ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Und zu Gast ist die Autorin und Radiojournalistin Hanne Hippe. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wann war Ihr letztes Mal in einem Hörfunkstudio?
Ich glaube so vor 7, 8 Monaten.
Was haben Sie da gemacht?
Ich habe Journalisten gezeigt, wie ein Hörfunkstudio funktioniert. Anhand von einer Moderationsübung.
Ah, okay. Also Sie sind eigentlich noch mittendrin im Geschäft. Ich bin über Titel gestolpert aus Ihrem reichhaltigen Repertoire wie Bananenshake auf Island, Der Überlebenskampf des Kabeljau, Die deutsche Wanderlust, eine Sendung rund ums Bett. Da haben Sie sich richtig ausgelebt, oder?
Ja, das können Sie wohl sagen. Ich hatte Spaß ohne Ende.
Und das waren immer so ganz lange Dinger?
Ja. Also angefangen habe ich sogar noch mit 2 Stunden, die es dann irgendwann nicht mehr gab. 2 Stunden Hörfunksendung. Der Klassiker fürs Feature ist 1 Stunde. Mhm. Und die habe ich über 100 Mal bedienen dürfen in 36 Jahren.
Und die Themen haben Sie sich ausgesucht oder wurden die Ihnen auf den Tisch gelegt?
Nein, die waren zu 99% meine Themen. Es war noch die wunderbare Zeit, dass wenn ich angerufen habe in der Redaktion oder vorbeiging, die sagten, was machst du denn als nächstes für uns? Und ich habe gesagt, vielleicht das. Also Island, das haben Sie jetzt gerade erwähnt, das war eine Ausnahme. Da ist 2008 ja, es waren 2 Island-Sendungen für den Deutschlandfunk, 2008 war ja die große Rezension, also ist die große Sache da zusammen, hauptsächlich oder anfänglich in Island. Und deswegen hat man mich gebeten, hinzufahren, also ob ich das mache. Aber das war nicht die Norm. Also ich hatte dann auch eine tolle Zeit in Island, das war spannend. Und ich habe mich dann, Wirtschaftsthemen war jetzt nicht so mein Schwerpunkt, eher Kulturthemen oder Umweltthemen, wie der Kabeljau ist eine Umweltsache. Mhm. Aber ich habe wirklich eine spannende Zeit da haben dürfen.
Ist das vielleicht sogar ein Vorteil, wenn man eben, wenn Sie sagen, keine Wirtschaftsjournalistin ist, dass man da an das Thema mit etwas leichterer Hand dran geht?
Das kann sein. Ich habe mich natürlich ein bisschen kundig gemacht, damit ich nicht völlig da blöd herumfrage. Mhm. Eine meiner wichtigsten Sachen, wenn ich Interviewtraining mache mit meinen Journalisten, ist gut vorbereiten, sonst kann man keine vernünftigen Fragen stellen. Das wissen Sie sicher auch.
Ja, das Urteil können Sie dann nach der Sendung treffen, ob das heute zutrifft.
Aber deswegen habe ich mich natürlich vorbereitet. Aber ich glaube, ich weiß, auf was Sie hinaus wollen, und das stimmt schon. Sie gehen etwas unbefangener. Sie haben nicht so ein bestimmtes Raster im Kopf, mit dem Sie immer gearbeitet haben. Mhm. Da gehen Sie vielleicht ein bisschen unverfrorener auch mit dem Thema und stellen Fragen, die sonst kein Wirtschaftsjournalist stellen würde, weil sie so offensichtlich sind und sie wissen es halt nicht. Das könnte ein Vorteil sein, ja.
Haben Sie bei den, was sagen Sie, 100 Features, die Sie gemacht haben, so das eine Lieblingsthema?
Schwer zu sagen.
Ja, das glaube ich.
Ja, immer das, ich würde sagen, dass etwas aus der Reihe fällt, das Kuriose. Ich habe eine Sendung gemacht in, wenn man so will, vielleicht in vielen unterschiedlichen Varianten oder Variationen, wenn wir die Musik da reinnehmen, nämlich Exzentrik. Und das war auch eine Sendung, ich bin ja kein Fernsehmensch, sondern Hörfunk und auch immer sehr gerne gewesen und auch hatte nicht die Ambition, wo Arte mich dann nach der Hörfunksendung angesprochen hat, gesagt, können wir dies bitte auch als fürs Fernsehen haben? Und ich dann meine einzige große Fernsehdokumentation gemacht. Das war auch über Exzentrik. Das ist ein Thema, dass ich vielleicht auch durch die Porträts der Menschen, die ich vorstelle, präsentiert habe in meinen Sendungen, auch auf die eine oder andere Art und Weise bedient habe und präsentiert habe.
Irland liegt Ihnen sehr am Herzen, das Land. Das Thema dort, die mögliche Wiedervereinigung, war Ihr letzter Radiobeitrag 2022. Ich habe mich gefragt, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass die beiden Länder sich wieder vereinen, gibt es dann das Comeback?
Das habe ich der Redaktion, dem Redakteur versprechen müssen bei der letzten Sendung. Wenn sie wieder vereinigt werden und es könnte sein, dann machst du aber die Sendung dazu. Und habe ich gesagt, wenn ich das Mikro noch halten kann.
Die stehen mir mittlerweile auf ganz guten Füßen, die Mikros. Also das traue ich Ihnen zu. Wie schätzen denn die Lage dort ein, die politische Lage? Ist man wirklich auf einem guten Weg?
Also ich bin jetzt nicht mehr, ich fahre regelmäßig hin, und zwar seit 73, ich habe dort auch gelebt. Ich kenne das Land ziemlich gut, aber ich bin jetzt nicht mehr lange Perioden am Stück in Irland. Aber ich denke, dass das, was ich in den letzten 5 Jahren dort auch, sage ich mal, mit Menschen, die das viel besser beurteilen können, in Nordirland, wie auch in der Republik, also hochrangige Politiker, Gewerkschaftlerinnen und Gewerkschaftler, also Menschen, die wirklich sich damit beschäftigen, jeden Tag, die waren schon vor 5 Jahren sehr, sehr weit. Also so weit, dass sie schon die Pensionsberechtigung der Nordiren ausgerechnet haben in der Republik, wie viel sie denen zahlen müssten. Das ist dann schon sehr weit. Im Moment haben viele wir überall andere Sorgen auch. Da gibt es Kriege, die eskaliert sind oder es gar nicht gab vor einigen Jahren, vor 5 Jahren. Und das hat natürlich auch Auswirkungen. Insofern, es wird passieren. Da bin ich absolut sicher, auch demografisch gesehen, in Nordirland gibt es nicht mehr eine Mehrheit der Unionisten, der Protestanten, wenn man so will. Das ist Vergangenheit und das hat sicherlich auch Auswirkungen. Sie müssen, ich will an das Karfreitagsabkommen von 1998 kurz erinnern, das besagt, dass wenn ein Referendum am selben Tag muss er stattfinden, im Norden wie in der Republik, über die Wiedervereinigung positiv ausgeht, muss es geschehen. Und das wird geschehen. Ich denke, lassen wir uns auf keine Zahlen. Bald.
Jetzt geht's darum, dass Sie Ihr Hörfunkwissen ja auch weitergeben. Das haben Sie eben schon mal angerissen. Wo und wie machen Sie das tatsächlich? Also kann ich mir Sie als klassische Lehrerin vorstellen?
Ich habe zwar mal an der Uni unterrichtet, das ist aber schon sehr lange her und das war kein Journalismus, sondern deutsche Literatur und Politik an englischen Universitäten. Also das Unterrichten war mir nicht ganz fremd. Bei meiner Rückkehr 1985 von Großbritannien nach Deutschland bin ich dann ganz schnell in den Journalismus und habe 86 meine ersten Sendungen gemacht. Ich bin gefragt worden, 95, damals auch vom Deutschlandfunk, vom WDR und der Deutschen Welle, ob ich interessiert wäre, über die lange Form, die ich ja bedient habe im Feature, die Volontäre auszubilden und da einen Workshop anzubieten. Und da habe ich gesagt, ja klar, gerne. Das habe ich dann auch gemacht und das war dann hauptsächlich für die Deutsche Welle, den ich bis heute, kann man sagen, jetzt ist es 30 Jahre treu geblieben bin. Und ich habe dann zeitweise zusätzlich im Internationalen Institut für Journalismus in Berlin gearbeitet, auch ausgebildet. Die sind dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit angegliedert. Und in beiden habe ich die Volontärsausbildung gemacht. Da habe ich dann auch später sehr berühmte Journalisten in der Klasse gehabt. Und
wer gehörte so dazu?
Ja, die Marietta Slomka zum Beispiel und der Mike Mäuser heißt er, genau, der die Nachrichten im RTL präsentiert. Und dann bin ich sehr schnell auch gefragt worden, ob ich bereit wäre, weil ich ja Englisch sozusagen als zweite Muttersprache habe, ob ich bereit wäre, auch ins Ausland zu gehen und dort Journalisten zu unterrichten. Und das war für mich eine tolle Gelegenheit, auch eben nicht nur in Deutschland Journalisten auszubilden, nicht nur Länder zu bereisen als Tourist, sondern dort was zu tun, was Sinnvolles, hoffe ich, zu tun zu haben. Und da bin ich primär, nicht nur, aber primär in die ehemaligen Sowjetrepubliken geschickt worden. Also Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan, die ganzen Stars. Sagen Sie mir einen Star, ich war da.
Da haben Sie einiges gesehen.
Ja, das war auch ganz toll. Das war eine ganz tolle Aufgabe und ich habe sehr lange auch in der Ukraine immer wieder zu tun gehabt. Also die Ukraine war mir und ist mir besonders die Stadt Odessa sehr ans Herz gewachsen.
Was ist Ihnen bei Ihrer Arbeit wichtig? Was ist das Wichtigste, was Sie weitergeben wollen? Den Journalistinnen und Journalisten.
Die Gründlichkeit, die Verantwortung, den Respekt vor den Menschen und den Dingen, über die wir berichten. Die Integrität und das Abklopfen von Quellen. Ich bin sehr besorgt, das glaube ich, bin ich als Journalistin oder ehemalige Journalistin, man ist dann immer eigentlich Journalist, Man ist sehr besorgt, oder ich bin sehr besorgt, über die Entwicklung durch die sozialen Medien oder eben die Social Media und die Blogs, die unkontrolliert Dinge in der Welt verbreiten mit dem Anspruch der Wahrhaftigkeit, des Korrekten. Und das wird gar nicht mehr weiter hinterfragt oder auch für sich selbst als Journalist oder potenzieller Journalistin hinterfragt. Das finde ich ist eine gefährliche Entwicklung. Und das möchte ich in meinen Kursen, gerade auch, ich habe jetzt viele Kurse oder immer noch Kurse von Journalistinnen und Journalisten, die aus Afrika kommen, die hierher kommen, denen das auch mitgeben und in der Vergangenheit in den Ländern, die ich eben genannt habe, das auch, dass die Rechtschaffenheit und die Integrität des Journalismus unantastbar sind, aber auch eine Verantwortung uns gegenüber bedeutet, als Journalisten. Mhm.
Aber das Tempo ist natürlich viel schneller geworden. Also, dass Meldungen schneller rausgejagt werden, dass Meldungen schneller veröffentlicht werden und nicht erst am Abend in den Nachrichtensendungen oder am nächsten Tag in der Zeitung. Das ist natürlich schwierig, wieder einzufangen oder zurückzudrehen.
Richtig, man könnte ja zu spät sein, das ist richtig, ja. Der andere oder die andere könnten ja viel schneller sein und als man selbst. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung im Journalismus, nicht nur dort, aber wir reden ja vom Journalismus. Und ich denke, da kann man sich natürlich weiterhin, man muss die Augen offen halten und das sage ich auch meinen jüngeren Kolleginnen und Kollegen, behaltet die Augen und den Kopf und die Ohren offen und hinterfragt. Aber natürlich, ja, wir sind auch dem Druck, was Sie eben angedeutet haben, dem Zeitdruck, dem Neuigkeitsdruck unterworfen. Aber das bedeutet nicht, dass wir stattdessen dann das zum Preis der Wahrhaftigkeit oder der sogenannten Wahrheit, was sie auch immer ist oder wo sie auch immer ist, zum Fenster rauswerfen.
Radio machen war das eine für SWR1 Leute-Gast Hanne Hippe. Dann wechselte sie erfolgreich zum Schreiben, sage ich mal. Das war nicht gleich erfolgreich oder dass es abzusehen war, dass es erfolgreich war. Was war ausschlaggebend?
Dass ich Romane schrieb,
ja.
Zusätzlich zum Journalismus. Mhm. Das war ja lange Zeit, lief das ja parallel, beziehungsweise primär Journalismus und ab und zu ein Buch, das ich mir gönnte. Ja,
aber also nicht jeder, der im Radio spricht, kann ja auch schreiben. Also ich zum Beispiel.
Das kann ich beurteilen.
Ich habe
immer gerne Geschichten erzählt. Also journalistisch, dann bleibt man natürlich bei den Fakten. Mhm. Das ist ja, wenn man so will, das Sachbuch des Hörfunks, ja, oder so, was ich gemacht habe. Und ich habe auch immer gerne Geschichten erzählt. Und ich liebe besonders den Kriminalroman, das Krimi-Genre. Das war in meiner Kindheit, genau wie Comics, ein bisschen verpönt in meinem Elternhaus. Es war keine richtige Literatur. Insofern bin ich diesem Phänomen Krimi erst als Studentin an einem verregneten Wochenende, wo ich gar nicht mehr wusste, wo ich bei Leuten zu Besuch war, was ich lesen sollte, stand da Mord auf dem Golfplatz von Agatha Christie. Der Name sagte mir, also ich in meiner Verzweiflung statt Kapital Kapan 2, was eine Alternative gewesen wäre, habe ich das dann genommen und war dem Genre sofort verfallen. Und las von da ab richtig gerne Krimis, also Dorothy Sayers zum Beispiel, auch Patricia Highsmith. Und irgendwann war ich mit meinem englischen Ehemann, Ex-Mann, mich immer noch eng befreundet bin, und unserer kleinen Tochter war mal in Italien und ich hatte ganz viele Bücher, also Krimis dabei, und irgendwann fragte er mich, sind die nix? Er las keine Krimis, gar nicht so gern. Sind die nix? Nö, sag ich, nicht so richtig. Ja, dann schreib dir doch selbst ein. Und hab ich gedacht, länger drüber nachgedacht. Sag ich, warum nicht? Und dann habe ich angefangen, das war der erste.
Und da sind noch weitere gefolgt, also Krimi ist das eine, aber Sie haben ja auch die Geschichte der eigenen Familie so ein bisschen aufgearbeitet.
Ja,
zuletzt in dem Buch Die Geschichte einer unerhörten Frau, das ist angelehnt an Ihre Mutter.
Ja.
Da bleibt man natürlich relativ nah an dem, was es auch tatsächlich, also was tatsächlich auch passiert ist, aber die Figuren in den Krimis entstehen zu lassen, macht das besonders viel Spaß?
Ganz viel. Ganz extrem viel. Das ist auch die Vorarbeit. Also es gibt ja zwei Krimischulen des Schreibens, so im Groben. Und ich habe sie beide in Form von einem Gespräch von zwei von den bekanntesten Krimi-Autorinnen der Welt miterleben dürfen, nämlich Ruth Rendell und P.D. James, die leider nicht mehr unter uns weilt. Und die habe ich im Galway Festival vor etlichen Jahren auf der Bühne gesehen, wie die sich darüber unterhalten haben, wie sie Krimis schreiben. Und die eine schreibt, also das war die P.D. James, sagt, ich tue jedes Kapitel so ungefähr für mich klarkriegen und schreibe runter in Kurzform, was da drin sein, was da passieren soll, und dann schreibe ich mich entlang.
Dann spückt man es aus.
Das ist die Gärtnerin. Mhm. Nee, Entschuldigung, das ist die Architektin. Mhm. Die Architektin. Die Gärtnerin ist sie, ich mache hier meine Saat, ich überlege mir genau die Figuren und den Plot grob und dann lege ich los und guck mal, was passiert. Das ist die Gärtnerin, ich mache das Zweite.
Sie sind auch die Gärtnerin, sie lassen wachsen sozusagen. Sie lassen ihre Kriminalromane überwiegend in Irland, in Norwegen spielen. Da muss man sich ja auch immer so ein bisschen den Menschen dort anpassen. Und wahrscheinlich ist es dann halt auch so, dass einige Beobachtungen aus dem einen Land im anderen Land nicht funktionieren würden. Oder auch der Typ Mensch.
Richtig. Also der Norweger, die Norwegerin, der Irin, der Ire, die Deutsche, der Deutsche, die sind jetzt nicht austauschbar. Mhm. Das ist schon klar. Die ticken auf unterschiedliche Art und Weise. Was auch in England ginge, geht in Norwegen nicht so gut. Oder was auch immer. Ja, sie müssen sich auf das Land, nennen sie es. Das war ja so toll an Spitzbergen. Da wohnen ja nicht keine Norweger so als solches, sondern da wohnen 47 verschiedene Nationen, etwas über 2000 Einwohner, 47 Nationen. Ganz tolles Setting für ein Krimi, sag ich Ihnen. Nein, sie müssen sich schon, also, und das denke ich, da bin ich auch viel zu sehr Journalistin, immer noch, auch wenn ich fiktional schreibe, um den Leuten was vom Pferd zu erzählen. Also bin da schon sehr genau. Und ich kenne Irland sehr genau, um zu beschreiben, nicht nur Land, Leute, Geschichte, Kultur, sondern auch, ich hoffe, Humor oder wie sie miteinander reden oder umgehen. Das gleiche für Norweger oder Deutsche. Dirty old town,
dirty old town. Die Pokes haben wir zum Schluss gehört hier in SWR1, Leute. Auch ein Musikwunsch von Hanne Hippe. Was haben Sie für tolle Erinnerungen an die Pokes?
Ja, erstens mag ich die Musik von Pokes sehr gern. Ich liebe ja irische Musik und deren, sag ich mal, Mischung aus, so wurden sie auch immer bezeichnet, aus irischer Musik und Punk-Elementen, der auch des Schnellen und Harten, hat mir immer sehr gut gefallen. Ich mochte die sehr gerne und fand deren Interpretation auch von klassischen irischen Liedern klasse, super. Ja, mit den Pokes verbinde ich einen Abend in Köln, wo ich sie gesehen habe, also ich hatte ein Ticket für den Auftritt und dann als Journalistin hatte ich auch ein Backstage-Ticket oder Pass, ja. Und bin danach dann auch Backstage und dann habe ich mich mit ihnen, aber hauptsächlich mit dem Jim, der Akkordeon gespielt hat, unterhalten, kein Interview gemacht oder so. Das war auch gar nicht vorgesehen und so. Das waren noch andere Journalisten und Freunde und pipapo. Also da war ein bisschen Party. Und ich habe nette Zeit gehabt und gequatscht mit zwei, dreien. Und irgendwann bin ich so um eins vermute ich so rum, habe ich mir ein Taxi geholt und bin nach Hause und war sehr müde. Und am nächsten Morgen habe ich Radio angemacht, sehr früh, und da war, ich glaube, der Stefan Heim, der Autor, der sagte, das hörte ich in dem Moment, wo ich den WDR einschaltete, dass ich das noch erleben durfte. Und da dachte ich, Gott, was jetzt denn? Hast du irgendwas verpasst? Und die Pokes und ich und noch einige andere, wir haben verpasst, dass die Mauer fiel. Das war die Nacht in der 9. November 1989, wo die Mauer fiel. Wir haben es nicht mitgekriegt, Backstage in Köln.
Und das Ticket hängt bei Ihnen an der Wand.
Ja.
Sehr schön. Also wir hatten es jetzt gerade schon davon, dass Sie Ihre Geschichten ansetzen in verschiedenen Ländern, Deutschland, Norwegen, Irland. Ich weiß auch, dass die drei großen Ws bei Ihnen eine Rolle spielen, wie Sie es bezeichnen, nämlich Wasser, Wald und Wein. Brauchen Sie zum Glücklichsein?
Och ja, das beruhigt, ne? Also ich habe seit 2007 das große Glück, ein kleines Häuschen an der Mosel zu haben, in Zeldingen. Und da gucke ich auf Wasser, die Mosel ist direkt vor mir. Manchmal kommt sie auch ganz nah und winkt.
So, dann wird's gefährlich.
Am Keller vorbei. Aber ich denke, wenn ich das ganze Jahr über sie sehen darf und winken darf, darf sie mal kurz zurückwinken, wenn sie nicht zu nahe kommt. Und dann gucke ich auf ganz tollen Wald. Im Moment ein Meer aus Rot und Gelb und Gold. Und wenn ich mich umdrehe, habe ich die wunderbaren Weinberge hinter mir, die im Moment auch golden sind. Und das ist doch ein großes Privileg. Das inspiriert mich auch zum Schreiben, zum Wandern, zu Einladungen von Freunden und Genuss. Also ich finde das ein großes Privileg.
Wenn Sie Ihre Figuren im Kopf entstehen lassen, entstehen die aus Beobachtungen heraus, die Sie auf der Straße im Alltag vornehmen?
Auch, ja. Die sind Hybride, nicht? Die sind ja nie eins zu eins. Ich werde auch bei Lesungen gefragt, gibt es die Leute richtig oder gibt es da Vorbilder für? Nein, so würde ich nicht sagen. Also die Geschichte einer unerhörten Frau ist eine Ausnahme. Da können wir vielleicht noch später noch mal kurz drauf auch zurückkommen. Aber die rein fiktionalen Charakteren, die überlege ich mir. Wen bräuchte ich? Wer wäre gut? Jetzt zum Beispiel mal in meinem neuen Krimi, da habe ich eine Irin, einen Sizilianer, einen Norweger und eine Ukrainerin. Und was bringen die mit? Was für eine Funktion müssen die haben? Was für einen Charakter sollten sie haben, um sich zu ergänzen im Plot? Und ein Ermittler ist ja dann auch meist dabei, ein Polizistenkrim oder also mit Detektiven, Privatdetektiven habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Nein, sind immer dann auch wirklich Polizisten. Wie sind die? Was bringen die an Charakter mit, an Eigenschaften? Und das ist meine Hausaufgabe. Die Hausaufgaben müssen sie sehr gut machen. Dann können sie als Gärtnerin dann auch den Samen nachher fruchtbar.
Für die gute Geschichte.
Für die gute Geschichte, weil dann sagen die Figuren, die können sich dann entwickeln. Und ich kann ihnen gar nicht sagen, ich setze mich morgen hin und denke, naja, heute schreibst du das und das, ungefähr muss passieren. Und am Abend denke ich oft, mein Gott, was haben sie wieder alle gemacht?
Als hätten sie keinen Einfluss genommen.
Richtig.
Ja, genau. Sie haben für ihre Geschichten in den drei Ländern unterschiedliche Namen, unter denen sie veröffentlichen. Hanne Hippe, Hannah O'Brien und Hanne Quandal, wenn ich es richtig ausspreche.
Hanne H. Quandal.
Oh, das H ist wichtig?
Wichtig, Hanne Hippe Quandal.
Ah, okay. Warum ist das so? Ist das glaubwürdiger?
Das Glauben... Nein, andersrum. Es wird behauptet, dass Deutsche das dann eher glauben. In anderen Ländern ist das nicht so, deswegen betone ich Deutsch. Also das Phänomen, dass ein Name, der aus dem Land stammt, das Gelesene oder die Geschichte, die dort spielt, glaubwürdiger macht, ist eine Mär, die sich nur in unserem Land durchgesetzt hat. In England, Irland, Norwegen und so gibt's das Phänomen nicht. Es hat mit Marketing zu tun. Wobei ich mit Hannah O'Brien, als ich das damals meinen ersten irischen Krimi oder den ersten dieser Reihe, es sind ja fünf bis jetzt, angeboten habe, hat das der Verlag nicht gewollt, sondern ich habe gesagt, ich möchte gerne, dass das unter Hannah O'Brien veröffentlicht wird. Und da sagen sie, oh ja, die waren begeistert natürlich. Tolle Idee. Warum? Sag ich, naja, Hannah, sagen eh alle meine irischen Freunde. Keiner kann Hannelore oder Hannah sagen sie auch nicht, sagen Hannah. Also das ist in Irland bei mir das Neue. Und O'Brien ist eine Hommage von mir an meinen irischen Lieblingsschriftsteller Flann O'Brien. Und der hieß auch nicht O'Brien, sondern O'Nolan. Und drittes ist meine letzte Chance auf einen irischen Nachnamen.
Aber ich bleib bei Hannah Hippe heute. Ist das in Ordnung?
Das ist völlig in Ordnung. Das ist der sogenannte klare Name.
Sehr gut. So ganz viel ist bislang noch nicht bekannt vom neuen Buch von S-Ferns Leutegast. Hanne Hippe kommt auch erst im nächsten Frühjahr raus. Okay, den Titel, den weiß man schon. Von einer, die auszog, kein Fürchten zu lernen. Und es gibt einen kleinen Ankündigungstext des Verlages. Da habe ich mir rausgepickt, ein moderner Roman, der dennoch fast klassisch ist. Trifft die Bezeichnung zu und was ist damit wohl gemeint?
Ja, es ist, wenn man so will, also modern, aktuell, das spielt zwischen 66 und 76, dass ein junges Mädchen wird erwachsen und gleichzeitig sucht sie sich eine neue Heimat, wenn man so will, in der linken Szene. Und die Szene wird beschrieben, auch eben in Heidelberg gerade, wo ich auch zufälligerweise studiert habe. Und das ist schon eine Art auch von Selbstfindung. Der klassische Roman des Heldin, wenn man so will, ja, die erwachsen wird. Und das ist damit gemeint. Aber modern eben in unserer Zeit.
Dann tauchen wir auch gleich ein. Sie dürfen gerne daraus vorlesen. Ich fasse so ein bisschen zusammen. Eva Fink ist die Hauptfigur, geht um ihre Entwicklung vom Mädchen zur Frau in einem Deutschland zwischen 1967 und 1976, spielt in Heidelberg und Sie haben es gerade schon gesagt, so ein bisschen auf der Suche nach der politischen Heimat.
Ja, und ich muss auch noch dazu sagen, hier ein bisschen gekürzt wegen unserer Zeit, dass man also wenn ich da ein bisschen stoppe oder wenn ich sicher bin, dann hängt das damit zusammen. Gut. Wieso studierst du überhaupt Betriebswirtschaft als Genosse? Fragte Eva ehrlich verblüfft beim Kennenlerncafé. Sie ist gerade auf dem Weg zu einem WG-Treffen, ja, wo sie sich vorstellen will und dort einziehen will. Dort genau sitzt doch der Klassenfeind. Recht horscht, entgegnete Eberhard mit seinem südbayerischen rollenden R vorne. Das ist genau der Punkt. Ich studiere den Klassenfeind sozusagen von drinnen und da weiß man Bescheid und hau ruck. Er machte mit der Hand eine Schneidebewegung in Höhe seines Halses. Interessante Strategie. Dann wandte sich Eva an den stillen jungen Mann, der ihr gegenüber saß. Der hatte seit ihrer Ankunft vor gut einer halben Stunde noch kein einziges Wort gesagt. Und wie heißt du?
Bruder.
Bruder? Merkwürdiger Name, nie gehört. Wo kommst du denn her?
Von der Hallig.
Oh, in der Nordsee. Ja, woher sonst? Eva atmete langsam ein und aus. Und was studierst du?
Jura.
Braucht ihr denn Juristen auf eurer Hallig?
Nö.
Niemand wollte sonst etwas hinzufügen. Bruder schon gar nicht. Und warum wolltest du dann ausgerechnet hier nach Heidelberg? Nun war Eva echt auf seine Antwort gespannt. Sie kam umgehend. Ja, ich wollte schon lange in den Süden und was erleben. Mit so einer Antwort hatte sie nicht gerechnet. Sie war platt. War er wirklich so witzig? Oder merkte er gar nicht, dass er witzig war? So, jetzt musst du aber mal Kölnisch reden, sagte Miriam, die daneben saß. Das hört sich immer so lustig an, finde ich. Eva schüttelte heftig den Kopf. Kann ich nicht. Alle starrten sie entgeistert an. Kannst du nicht? Ich bin in Frankfurt am Main geboren und bei uns spricht niemand Kölsch. Das heißt übrigens Kölsch, nicht Kölnisch, was da gesprochen wird. Dass die beiden Eltern Schlesier, also Flüchtlinge, waren, behielt sie mittlerweile lieber für sich. Das führte nur zu Missverständnissen. Och, alle drei guckten tatsächlich etwas enttäuscht. Wir hatten dich eigentlich als Kölnerin eingekauft. Jemand aus der Mitte, der fehlte uns noch. Jemand mit Humor. Aber wir nehmen auch Frankfurt, gell? Ist ja auch irgendwie Mitte. Die jungen Männer stimmten Miriam pflichtbewusst zu. Eva wusste nicht, was sie darauf entgegnen sollte. Kann ich leider auch nicht. Da hob der Bayer erstaunt die Schultern. Ja, du armes Hascherl, kommst denn von nirgendwo her? Eva schaute ihn überrascht an und dachte nach. Vielleicht hatte er sogar recht. Miriam schob die Tasse von sich. Also wenn du nicht hier als Kölnerin und nur als Genossin dich einbringen kannst, gibt das selbstverständlich Punktabzüge. Die kannst du gut machen, indem du jedes Wochenende für uns alle kochst. Keiner von uns kann kochen. Wir gehen mittags in die Mensa und machen ansonsten hier in der WG nur Dosen auf. Eva schaute entsetzt vom einen zum anderen. Erst bei Bruder wurde ihr klar, dass alle drei die Luft anhielten. Bruder war schon etwas weiß um die Nase. Nach etwas mehr als 10 Sekunden, in denen niemand etwas sagte, prusteten sie schließlich lautlos. Alle 4. Maoisten mit Humor. Das war ein Glückstreffer. 2 Tage später zog Eva ein.
Wir haben gerade aus Ihrem neuen Buch gehört, was dann nächstes Jahr rauskommt. Die Szene, die Sie uns gegeben haben, in Heidelberg ein Studenten- und Studentinnentreffen. Wie viel Wahrheit, wie viel Fantasie steckte da drin?
Beides, denke ich. Also es ist inspiriert. Also so ein Treffen, wo man sich vorstellte, um WG-Platz zu haben, habe ich nicht erlebt. Ne? Aber ich versuche Situationen und Bruder zum Beispiel. Es gab einen Bruder Pedersen in meiner Studentenzeit und mit einem interessanten Haarschnitt und der sehr wortkarg war und tatsächlich sehr witzig. Den habe ich ein bisschen so als Inspiration genommen, aber das ist in dieser Form nie so gewesen. Aber ich wollte etwas ausdrücken.
Okay, und zum Ausdruck kommt natürlich auch, dass es eine Gruppe ist, die sich dort zusammenfindet. Der Bayer war dabei, jemand von ganz oben aus dem Norden, Sie als Kölnerin.
In der Mitte.
Genau, richtig, die Mittelfigur. Das hat diesen Kreis der Studentinnen und Studenten damals dann halt auch so ausgemacht?
Richtig, ja. Wir kamen also in Heidelberg, waren meine Clique, da war vielleicht eine kleine Mehrheit aus Baden oder Baden-Württemberg. Aber wir waren so eine bunte Mischung, ja. Da waren auch Wiener dabei und Berliner und also das macht es ja auch aus, das war ja auch spannend.
Heimatlose?
Vielleicht. Ich meine, ich glaube, auch beim Schreiben dieses Buches, dass meine Geschichte, jetzt die Geschichte von Hannah Hippe, nicht so einzeln oder einmalig oder so war in der Nachkriegsgeneration, zu der ich ja gehöre, dass viele von uns, die jetzt, sage ich mal, zwischen 1950 und 1960 geboren wurden, dass wir auf der Suche schon nach einer Ersatzheimat waren. Noch mehr, wenn unsere Eltern, nicht nur, aber noch mehr, wenn unsere Eltern aus dem Osten kamen, was ja viele waren, also aus Schlesien, meine Eltern, oder aus Ostpreußen oder Sudetenland oder wo auch immer. Und dass man schon da irgendwie auf der Suche nach auch einer Heimat war in Studentengruppen und die in den linken gesellschaftspolitischen Gruppen, die es damals gab. Wir sind jetzt ja gerade nach der Studentenbewegung nach 68, wenn sie ja anfängt, Eva anfängt zu studieren, 1971, war das sehr, 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 sehr zentral. Nicht für alle, aber sage ich mal für viele Geisteswissenschaftler. Da wird auch zum Beispiel das Collegium Academicum genannt, das CA in Heidelberg. Ganz wichtiger Ort zu meiner Studentenzeit.
Warum?
Da haben sich die ganzen linken Gruppen getroffen und nicht nur schöne Partys gefeiert, sondern da haben wir diskutiert und uns gezopft und Aktionen überlegt, die mehr oder minder gelungen waren. Das war eine spannende Zeit, aber es war auch eine Suche nach einer Heimat in der eigenen kleinen Wohngemeinschaft wie in der größeren politischen Gruppe.
Jetzt haben wir ein paar Stationen von Ihrem Leben ja schon sozusagen angesprochen. Wo haben Sie denn Ihre Heimat gefunden?
Ja. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, nach wie vor ist die Heimat des Herzens ist Irland. Das ist eindeutig. Seit 30 Jahren bin ich mit einem Norweger zusammen, sehr glücklich zusammen, auch weil wir nicht zusammen leben. Und bin häufig in Norwegen, spreche Norwegisch, bin dort gerne. Wunderschöne, schönste Landschaft Europas, die ich kenne. Möchte ich aber nicht leben. Aber auch eine Form von Heimat. Köln. Nach 85 habe ich in Köln gelebt und an der Mosel. Das ist auch Heimat. Ich denke, Heimat definiert sich über die Zugehörigkeit zu Freunden, einem Freundeskreis. In meinem Fall habe ich auch das große Glück, eine Familie zu haben, zusätzlich zu meinem Freundeskreis. Ich habe eine Tochter und einen Schwiegersohn und 2 Enkel, die leben leider seit einigen Jahren nicht mehr in Köln, sondern in Berlin. Also komme ich immer jetzt häufiger nach Berlin. Ist auch in Ordnung. Aber ich denke, es definiert sich über eine Zugehörigkeit, ein Wohlfühlen mit anderen Menschen. Also für mich sehr stark.
Also Heimat muss nicht der eine Ort sein.
Nein.
Ihr neues Buch von einer, die auszog, kein Fürchten zu lernen, kommt im nächsten Jahr raus.
Im Frühjahr, ja.
Im März habe ich irgendwo gelesen. Aber das kann sich ja vielleicht noch mal irgendwie genauer terminieren.
Genau, aufpassen, wann es rauskommt und dann sich dem zuwenden.
Genau. Ich bin gefragt worden, ob das eine Fortsetzung ist von Ihrem Buch davor, Die Geschichte einer unerhörten Frau. Da ging es um Ihre Mutter. Hier dreht sich jetzt um Sie.
Ja, es dreht sich um die Eva Fink und vorher ging es um die Gussi Fink.
Mhm.
Es ist, man kann das Buch ist völlig unabhängig zu lesen. Mhm. Genau wie auch meine Krimis kann man ohne die davor verstehen und begreifen und nachvollziehen oder wie auch immer.
Was Ihnen auch wichtig ist.
Das ist mir sehr wichtig. Ja, dass man nicht sagt, oh, das ist der zweite oder der dritte Band davon, da muss ich die anderen, das finde ich, ne. Das kann man dann, wenn es einen interessiert, aber muss man.
Mhm.
Und das ist genau, das ist, wenn man will, ein, heute sagt man Prequel und Sequel und so weiter. Also, wenn man so will, die Geschichte der Gussi Fink läuft zwischen Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 und 1966. Und erzählt von ihrer Zeit als auf der Flucht, wo ich nicht dabei war.
Mhm.
Ich bin 50er Jahre geboren.
Mhm.
Das heißt, es ist rein fiktional. Und das ist eine Generation, Generation meiner Eltern, das ist diese typische Generation, die nicht reden wollte. Aus unterschiedlichen Gründen. Viel später, ich habe damals gedacht, oh, die verdrängen alles, was denn war im Krieg und auf der Flucht. Heute, als ältere Dame, ist mir viel klarer, warum. Das war deren Überlebensstrategie, nicht darüber zu reden, sonst wären sie durchgedreht. Heute hätte ich da viel mehr Verständnis dafür. Aber es war mir wichtig, zu beschreiben, auch inspiriert von meiner Mutter, die sich mit 1957 in der Großstadt Frankfurt am Main mit zwei klitzekleinen Kindern hat scheiden lassen aus einer unglücklichen Ehe, aber die durchaus hätte für immer halten können und ist gegangen, weil das wollte sie nicht. Und wie sie dann ihr Leben als alleinstehende, geschiedene Frau in den 50er Jahren, das war nämlich ein ganz großes Tabu, das machte man nicht, gelebt hat. Das war's. Aber die Geschichte der Eva, die wir jetzt in dem, das ist ja Ihre Frage, die baut nicht auf dieser Geschichte der Gussi auf. Die Gussi tritt auch wieder auf, aber ganz, ganz am Rand. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die 1966, 67, 15, 16 ist und erwachsen wird. Mit all dem, was es an, wissen Sie, was Klammerblues war? Was? Zentimeter, 20 Zentimeter links, 20 Zentimeter rechts und bloß nicht zu nahe kommen.
Mhm.
Ja, also diese ganze Tabuisierung auch von Sexualität, wir wussten ja überhaupt nicht, in dem Alter, was Sache war, um es mal so auszudrücken. Wir wussten auch nicht, wenn Sache, was dann wurde, wie man dann verhütete. Das waren alles ganz große Probleme, von denen sich Gott sei Dank die jungen Frauen heute das gar nicht mehr vorstellen können. Aber dass es so war. Aber darüber zu berichten und, das ist mir auch sehr wichtig, auf auch nicht nur eine, es wird nicht immer alles wahrer, nur wenn es ganz traurig erzählt wird. Es ist ganz wichtig auch mit Witz und mit Humor auf Kuriositäten und Widersprüchliches, das damals zuhauf gab, davon zu berichten. Das ist mir ganz wichtig, dass man auch lachen kann.
Da setzt sich's vielleicht sogar schneller ab und man behält's besser im Kopf, wenn es auch was zu lachen gibt. Es gibt noch mindestens einen großen Traum in Ihrem Leben. Was würden Sie gerne machen?
Ja, mindestens, genau. Also, ein ganz großer Traum von mir ist, also in der Arktis war ich ja schon häufig, Spitzbergen und auch eben andere Teile Nordnorwegens. Ich möchte gern auf die andere Seite zu meinem Lieblingstier, das ist der Pinguin. Und ich habe den Eisbären gesehen von Weitem, oben auf Spitzbergen, den Pinguin aber noch nicht. Ich möchte gern in die Antarktis.
Um auch dort eine Geschichte zu schreiben?
Wer weiß, es kommen, die Geschichten kommen überall.
Like I completed.
Bob Dylan, auch ein Wunsch von Hanne Hippe in S-Werns Leute. Irgendeine nähere Geschichte noch damit verbunden?
Nee, aber ich fand den, genau wie ich Dylan toll fand, teilweise immer noch, aber damals ganz toll, fand ich Like a Rolling Stone, also jetzt nicht, dass er dann den Sündenfall begangen, damit auch die Folkmusik zu verraten, was ihm ja vorgeworfen wurde, sondern nee, das war ein toller Text, den ich aber nicht richtig verstanden habe, deswegen war er so toll.
Ja, der hat auch so genuschelt manchmal.
Ja,
der
genuschelt, ja, bis heute.
Also gut, also es gibt auch andere Künstler, die vielleicht ein bisschen unsauber singen. Herbert Grönemeyer wird das ja auch immer vorgeworfen, aber das gehört ja dann halt auch zu dem Typ dazu.
Richtig.
Sie haben jede Menge Krimis, Sachbücher, Romane, also eigentlich eine ganze Palette Vielfalt geschrieben. Wo sind Sie momentan in der Mache? Was liegt als nächstes an? Was kommt denn noch so? Also Spitzbergen, da geht's weiter mit großer Mordlust zu?
Ja, also Spitzbergen, das ist ja der erste der 78 tödliche Breite, 78 Grad. Ganz wichtig in Spitzbergen, entweder wenn Sie nach Spitzbergen, nach Longyearbyen kommen in der Hauptstadt, sehen Sie entweder T-Shirts und Käppis mit dem Eisbären drauf oder mit 78 Grad, weil da sind Sie sehr stolz drauf, dass Sie auf 78 Grad nördlicher Breite sind.
Mhm.
Ganz wichtig, also das wird ja auch vielleicht, sieht im Moment ganz gut aus, aber weiß man immer nicht, also verfilmt. Und dann gibt's einen zweiten Band, 13 Grad tödlicher Sommer. Und der spielt auch in Spitzbergen, auf Svalbard, heißt es ja offiziell. Spitzbergen sagen wir, die Norweger sagen Svalbard dazu. Und ja, die kann man immer, genau wie die irischen, auch unabhängig voneinander lesen. Und das Klientel oder die beiden, es gibt da zwei Ermittler, ein Opa, der auf seinen Enkel aufpasst, auf seinen kleinen Enkel Bjarte, der kommt aus Bergen ursprünglich und ist pensionierter Kriminalkommissar. Und das andere ist die Frieda van Namen, eine Husky, eine Mascherin.
Mhm.
Also die hat Huskies. Ich bin da auch viel mit den Huskies rumgefahren, deswegen fand ich da auch den Beruf des Maschers, der Mascherin, toll und interessant. Und es gibt so viele Menschen in Spitzbergen, auf Spitzbergen, die nicht dort herkommen es gibt offiziell gar keine Spitzbergen, aber man darf dort nicht offiziell geboren werden oder sterben. Das ist wirklich so.
Aha.
Aber da müsste ich länger ausführen. So, und dann gibt es einen Krimi, der im Dreiländereck Mosel, Luxemburg, Frankreich spielt. Ein europäischer Krimi, in dem aus allen vier Richtungen Europas sich fünf Leute zusammenfinden und auf einmal unter den Träubchen, weil sie es nicht ahnen, unter den Träubchen eine Leiche finden. Und die gehen unterschiedlich aufgrund ihrer unterschiedlichen kulturellen Prägung mit diesem Mord um. Das ist also ein grenzenloser Mord, Fragezeichen. Das wird hoffentlich nächstes Jahr erscheinen. Aber eine neue Idee spielt vielleicht in Norwegen. Mal gucken. Es kommen ja immer viele neue Ideen. Ja,
das wollte ich gerade fragen. Haben Sie irgendwie die Schublade voll oder den Kopf voll mit Geschichten, mit einer Idee, aus der eine Geschichte entstehen kann? Oder kommt das in dem Moment, wenn Sie Schreiblust verspüren?
Ich denke drüber nach, längere Zeit. Ich habe auch immer zwischen den Büchern, nehme ich mir immer so 4 Monate, 5 Monate, wo ich nicht schreibe.
Mhm.
Aber dann juckt es mich schon wieder in den Fingern und ich gucke und denke, und also wenn ich weiter den nächsten Spitzbergenband oder den nächsten Irlandband, da ist klar ungefähr, da muss ich bloß noch auf das immer gesellschaftspolitische Thema, es geht immer darum, wo ich will das Land, die Region, die Menschen, dem Leser, der Leserin hoffentlich in einen spannenden Plot verpackt präsentieren. Das ist mein Anliegen. Aber es sind immer gesellschaftspolitische Themen. Im Neuen ist es Klimawandel im Weinbau.
Mhm.
Ja. Und jetzt überlege ich sehe dann was und dann denke ich, lass doch mal gucken, was das ist. Und ja, das inspiriert mich. Und dann bringt es vielleicht nichts oder es inspiriert mich nicht weiter. Dann wird es zur Seite gelegt. Ich habe nichts in der Schublade. Aber ich gucke ganz viel.
Ja,
ich gucke alles weg, wenn ich irgendwie. Und mit der Eisenbahn oder dem Bus hat mal jemand gesagt, mein Gott, du guckst alles weg.
Aber das kann ja jeder eigentlich.
Ja, natürlich.
Aber die Geschichten dann halt auch erkennen und für sich zu nutzen, das kann ja wahrscheinlich dann nicht jeder. Also ich zumindest nicht, so wie Sie.
Ja, Sie müssen, Sie müssen den Drang haben, was erzählen zu wollen.
Den habe ich schon, aber das mache ich dann lieber im Radio, als dass ich mich hinsetze und schreibe. Danke, dass Sie uns so einen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit. Hanne Hippe in SWR1 Leute und weiterhin viel Erfolg mit all dem, was Sie machen.
Dankeschön, danke.
Sehr gern.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.